Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn den heutigen Predigttext lesen, weiter aus Josua Kapitel 5, wie angekündigt, den zweiten Teil des Kapitels ab Vers 10. Das ist im Buch Josua Kapitel 5. Ich lese uns ab Vers 10 bis zum Ende des Kapitels. Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Ebenen von Jericho. Und am Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen, und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie vom Ertrag des Landes Kanaan. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Soweit der heutige Predigttext. Liebe Gemeinde, als Israel den Jordan durchschritten hatte und von Josua beschnitten wurde, das hatten wir in der letzten Predigt abgehandelt, und wir lesen es hier in Josua 5, in dem ersten Teil des Kapitels, da änderten sich zwei Dinge grundlegend für das Volk. Erstens, der Weg zum Passa war frei. Und zweitens, das Manna wurde weggetan und das Volk durfte die Früchte des verheißenen Landes speisen. Und deshalb soll die heutige Predigt genau diese beiden Themen abhandeln. Der Weg zum Passa war frei und als zweites die Früchte des verheißenen Landes. Lass uns also zunächst auf das Passafest und auf den Weg zum Passa eingehen. Passa, das heißt, wer sich schon einmal damit beschäftigt hat, ja, vorübergehen. Das Wort Passa bedeutet vorübergehen. Aber wo kommt es her? Und was ist seine Bedeutung? Das Passafest hat seinen Ursprung in Ägypten, als Israel versklavt war. Gemeint ist mit dem Passafest, dass Gott an einem totgeweihten Haus vorübergeht und dieses Haus begnadigt. Das steckt in dem Wort vorübergehen, Passa. Israel war auch auf seinem Zug durch die Wüste ein totgeweihtes Volk. Verloren irrte es umher in der Wüste. Ein Volk, dem Gott den Einzug in das gelobte Land verwehrte, und dennoch gab es ein Vorübergehen Gottes, ein Passa für die nächste Generation. Lasst uns nun noch einmal kurz zurück zu den Wurzeln des Passas und zu dem biblischen Ursprung nach Ägypten kehren. Gott hatte, also als Israel in Ägypten versklavt war, 9 Plagen auf Israel kommen lassen, um den Pharao zu bewegen, Gottes Volk ziehen zu lassen. Aber der Pharao wurde härter und härter. Die 10. Plage stand nun kurz bevor, die ein für allemal das Volk befreien sollte. Alle Erstgeburt von Mensch und Tier sollte im Land getötet werden, weil der Pharao sein Herz verstockt hatte und Israel nicht ziehen ließ. Es würde im Land ein Riesengemetzel geben und das Land wird von Leichen und Tierkadavern übersät werden. Der Begriff Passa und damit das Vorübergehen Gottes wurde nun allerdings kurz vor dem Auszug aus Ägypten bei der letzten Plage zum Symbol der Freiheit für Israel. Eigentlich, im Grunde, dürfte ein gerechter Gott an keiner Sünde vorübergehen. Eigentlich hätte Gott nach der Ankündigung wirklich alle Erstgeburt ausrotten müssen. Aber er hatte einen wunderbaren Plan, wie er sein Volk vor dieser Katastrophe bewahrte. Dazu musste das Volk lediglich gehorsam sein. Und ein wehrloses Lamm als stellvertretendes Opfer anstelle der Erstgeburt opfern. Dazu noch völlig verspeisen. Heutzutage tendiert man dazu, das wehrlose Lamm kindlich zu bedauern. In Israel, bedenken wir dies aber einmal, war man nun einmal so stark bedroht, dass jeder Familienvater und jede liebende Mutter alles tun wollte, um ihren geliebten ersten Sohn zu retten. So musste man ein perfektes Lamm volle 4 Tage in die Familie integrieren und es versorgen und es vielleicht sogar lieb gewinnen, um es dann am 4. Tag anstelle des geliebten Sohnes zu opfern. Erst dann ging der Geist Gottes, der das Urteil an der Erstgeburt ausführen sollte, an dem Haus vorbei. An dem Haus, an dem das Lamm geopfert wurde und das Blut an den Türpfosten klebte. Wie wir ja alle wissen, haben diese Handlungen, die wir im Alten Testament eingeführt werden, keinen Eigenzweck. Das heißt, sie sind nicht dazu aufgerichtet, um eine Regel zu sein und zu bleiben, sondern alles ist auf Christus hin zu interpretieren. Und genauso hatte ja Jesus auch die ganzen Schriften auf sich hin ausgelegt, so wie wir es zum Beispiel auch am Freitag gehört haben, als er mit den Emmaus-Jüngern durch Judäa zog. Die ganzen Schriften nahm er und legte sie auf sich hin aus. Was ist also die tatsächliche Bedeutung des Passafestes? Aus der Sicht des Neuen Testamentes erweist sich das Passafest als eine Vorausdeutung auf den Tod Christi. Jesus Christus ist das für alle Menschen geopferte, endgültige Passalamm des neuen Bundes. Jesus selbst starb in der Stunde, als im Tempel die Passalämmer für das Passafest geschlachtet wurden. Und er hielt am Abend vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern das Passamahl, wobei er die Feier ausweitete und zum Gedächtnismahl des neuen Bundes und damit als unaufgebbares Merkmal seiner Gemeinde das Abendmahl einsetzte. Die Beschneidung findet ihre Fortführung und Analogie in der Taufe. Das Passa wiederum ist im Abendmahl abgebildet. Brot und Wein des Abendmahls sind seitdem Zeichen für den Opfertod Christi, die Vergewisserung seiner Gegenwart und der Vergebung der Sünden und damit auch die Zusage des ewigen Lebens und der Erlösung, die Gott, die Christus uns gibt. Lass uns nun noch einmal zurückschauen in unseren Text in Josua 5 und auf eine ganz wichtige Passage am Ende dieses Kapitels eingehen, in der Gott Josua demütigt. Ganz einleuchtend wird uns auch am Ende dieses Kapitels 5 ab Vers 13 erklärt, dass die Wiedereinführung von Beschneidung und Passa nicht Josuas Werk sind, also nicht Menschenwerk, sondern die Werke eines Höheren. Lesen wir dazu noch einmal die letzten drei Verse dieses Kapitels, Josua 5, Vers 13. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach, nein. Also nein, ich bin nicht für eure Feinde, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Als Josua in den Versen 13 bis 15 lernt, dass er unter der Führung und der Macht eines Höheren steht, da wird uns doppelt klar, dass das Verstehen und das Annehmen all dieser Gnadengüter nicht die Rettung an sich sind, sondern erst unter der Herrschaft Gottes zu solchen werden. Das heißt zum Beispiel, dass ein beschnittener oder ein getaufter Mensch nicht automatisch gerettet ist. Oder dass das Empfangen des heiligen Abendmahls nicht selig macht. Über allem wacht immer noch das Schwert Gottes. Er alleine erwählt seine Kinder und er alleine führt sie im Leben hin zu sich selbst. Er sichert uns das Heil in seinen Sakramenten zu, aber sie machen uns nicht heilig. Sie machen uns nicht selig. Genauso lernt Josua hier Gott kennen. Er hatte alles recht wieder eingesetzt. Aber das rettete das Volk nicht. Alleine die Hand Gottes wird entscheiden, ob das heilige Land erobert wird oder ob das Volk untergeht. Gott offenbart sich hier in Josua 5 als der souveräne, allmächtige Gott, der alle seine Sakramente einsetzt, um auf sein Heilswerk in Christus hinzudeuten. Aber es bleibt das Heil eines allmächtigen Gottes. Es wird kein Menschenwerk. Josua ist kein Heilsbringer. Auch wenn sein Name dies vielleicht andeuten könnte. Sondern er ist der treue Diener. Er ist derjenige, der die Geheimnisse um Jesus ein Stück weiter aufschließt und treu weiter einsetzt. Josua musste gebebt haben, als er einen Mann mit einem Schwert vor sich sah, von dem er nicht wusste, wohin er gehört. Ob er Freund war oder Feind. Am Ende wusste Josua, dass dieser Mann für ihn war. Dass dieser Mann der Fürst über das Heer des Herrn ist. Ich glaube, alleine schon deshalb dürfen wir diese Erscheinung als eine typische Erscheinung Christi im Alten Testament einordnen. Weiterhin spricht für diese Auslegung auch, dass Mose die gleichen Worte auf dem Berg Sinai von Gott selbst hört, als er die 10 Gebote empfängt. Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Im Großen und Ganzen wird Josua auch unter die Hand Gottes gedemütigt und lässt dies treu mit sich geschehen. Auch für uns gilt, dass wir uns in unserem Leben auf heiligem Boden befinden und wir uns unter die Allmacht Gottes demütigen müssen. Demütigen, das heißt unterordnen. Aber nicht nur unterordnen an sich, sondern unterordnen ohne Murren und ohne Knurren, ohne Kritik, ohne Verbesserung, ohne Plan B. Wir hatten ja am Freitag die Texte bezüglich der Ältesten in der Bekenntnisunterweisung gelesen. Und dabei auch in den ersten Petrusbrief Kapitel 5 geschaut. Und dort auch die Verhaltensregeln für Ältesten abgeleitet. Und dieses kleine Kapitel Das schließt mit einer kleinen Abhandlung über die Demut ab. Man kann zu Recht sagen, dass die Demut sehr wichtig ist im Umgang miteinander und mit Gott. Wir sollen uns, wie es hier heißt im ersten Petrusbrief, sogar mit Demut umgürten. Wäre etwas moderner gesagt, wir sollen die Demut anziehen wie einen Anzug, uns darin einhüllen. Wer mag, der kann gerne mit mir den ersten Petrusbrief einmal aufschlagen und schauen, wie Petrus es dort sagt. 1. Petrus, Kapitel 5, ich lese uns ab Vers 5 die folgenden zwei Verse. 1. Petrus 5, ab Vers 5. Ging es ja nun zuerst einmal um die Ältesten und jetzt schwenkt er seinen Blick etwas auf die Jüngeren ab und sagt gleicherweise, ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten. Umschürzet euch oder umgebt euch, aber alle gegenseitig mit der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Auch Petrus, wenn wir einmal die letzten drei Verse hier nehmen, war klar, dass Gott uns erhöhe zu einer festgelegten Zeit. Und er ermutigt alle Glaubenden mit dem Blick nach vorne, mit dem Blick auf Jesus, den Regierenden im Himmel. Josua hatte die Lektion der Demütigung unter Gott gelernt und gehorsam angenommen. Er hatte den, der da vor ihm steht, auch als den Führer, als den Herrn, als den Regierenden für den Eroberungsfeldzug in Kanaan angenommen. So sollen wir Glaubenden auch Christus als den Regierenden im Himmel annehmen und uns unter ihn demütigen. Gott hat Josua, den Führer des Volkes, gedemütigt. Und so sollen auch wir in unserem Leben, in unserem Glaubensleben unter die Hand Gottes gedemütigt werden. Und wir warten doch darauf, dass er uns eines Tages erhöht. Und hier kommen wir nun zu der Auferstehung Christi. Die Auferstehung Christi ist eine Zusage für alle Christen, dass wir leben, dass dem Tod geweiht ist und auch mit dem körperlichen Tod endet. Nun mit Christus gestorben ist, dieses alte Leben ist gestorben. Und jeder Christ ist mit Christus auferstanden. Somit steht unsere Lebensführung unter einer Devise, nämlich unter der Devise der Herrschaft Christi. Und heute feiern wir ja die Auferstehung Christi von den Toten. Christus selbst hat die Verwesung nicht gesehen. Und bevor sein Leib vom Tod übernommen werden konnte, ist er auferstanden, um in den Himmel aufzufahren und von dort nun zu regieren. Dieser Gedanke ist so wichtig, dass er an so vielen Stellen im Neuen Testament erwähnt wird. So zum Beispiel in Römer 8. Oder in Epheser 1. Christus ist damit der Erste, der im ewigen Reich bereits angekommen ist. Er ist derjenige, der dort regiert. Kanaan war nicht das himmlische gelobte Land. Es war nur das Land auf der Erde, in dem Gott sein Volk versammelt, und dort unter ihm zu wohnen. Aber es war letzten Endes nur ein Abbild des himmlischen Reiches, in das wir erst am jüngsten Tag einziehen werden. So wie Israel durch den Tod der Wüste und der Durchschreitung des Jordans in das Land einzieht, so ziehen die Christen in das himmlische Reich durch den Tod und die Auferstehung Christi ein. Lesen wir dazu einmal aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, den ersten Vers. Wer mag, kann dies gerne mit aufschlagen. Kolosser 3 heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, sitzend zur Rechten Gottes. Das Höchste im Leben eines Christen ist und bleibt immer noch die Ausrichtung aller Dinge im Leben auf den Christus, der im Himmel regiert. Wäre Christus tot und nicht auferstanden, dann wäre alles sinnlos. Alle Ankündigungen im Alten Testament wären verpufft, hinfällig. Alles wäre verloren. Wir haben es im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 heute ja gelesen. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre alles verloren. Gott hätte seine Verheißungen nicht gehalten und er würde damit als unzuverlässig gelten. Wir könnten uns nicht mehr auf Gott verlassen. Und auf diesen Gott wollte doch auch keiner vertrauen, der seinen Sohn dummerweise, obwohl er sündlos war, an den Tod verliert. Was sollen wir da von Gott halten? Gott sei Dank ist das Zeugnis des ganzen Neuen Testaments. Aber diesem Gedankenspiel entgegengestellt. Im 1. Korintherbrief hat das Paulus gedanklich durchgespielt, um den Kritikern zu zeigen, wie unsinnig es ist, einen Glauben zu haben, ohne an die Auferstehung zu glauben. Und das ist ein Gedankenspiel. Schlechter Umgang hatte die Korinther ins Wanken gebracht. Aber Paulus verweist vor allem darauf, dass Jesus alle Zeit schon als der Herrscher im Himmel angekündigt wurde. Eben als der, dem alles unter die Füße gelegt werden muss. So wie es in Psalm 110 oder in Psalm 2 angekündigt wird. Paulus und Petrus legen so großes Gewicht auf die Auferstehung und Herrschaft Christi im Himmel, dass man mit Recht sagen kann, dass es sich um eine zentrale Lehre im Neuen Testament handelt. In Römer 8 geht Paulus sogar so weit, dass er feststellt, dass niemand uns verurteilen kann, da nicht wir unser Heil herbeigeführt haben, sondern Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung. Wir haben letzte Woche in der Predigt über Josua 5 über den Bund Gottes geredet und festgestellt, dass Gott zu allen Zeiten den Bund in Christus festgemacht hat. Und genauso hat Josua hier in Kapitel 5 erfahren, dass er unter der Herrschaft Gottes steht, da er seinen Bund hält. Der Engel, der ihm erscheint, zeigt es an. Auch wir, wenn wir zum Glauben an Christus kommen, wenn wir getauft werden, wenn wir zum Abendmahl gehen, wenn wir im Glauben leben, wir stehen immer unter der Herrschaft Christi. Und eines verband doch alle Christen aller Zeiten. Der Glaube an die Auferstehung Christi. Abraham wollte Isaak doch nur opfern, weil er glaubte, dass Gott Tote lebendig macht. Maria wusste am Grabe des Lazarus, dass Jesus ihn am letzten Tage auferwecken wird. Genau deshalb sagt Christus auch von seiner Auferstehung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ohne Auferstehung keine Rettung. Mit der Auferstehung Christi steht das Reich Gottes offen für die Auserwählten. Kommen wir nun zurück zum zweiten Punkt unserer Predigt, zu den Früchten des Landes Kanaans. Als Israel mit Josua den Jordan durchschritten hatte, als es beschnitten wurde und das Passa feierte, da beendete Gott die Versorgung des Volkes mit Manna. Wir müssen uns einmal vorstellen, dass ein Volk 40 Jahre lang nur Manna aß. Sie waren damit völlig unabhängig von der Vegetation, von dem Wetter, von dem Regen oder allen anderen Einflussfaktoren, die die Nahrungsversorgung beeinflussen. Auf die heutige Zeit übertragen, würden wir sagen, dass wir auf eine Gemeinde sehen, die völlig unabhängig ist von Gehaltseinnahmen, von ihrem Vermögen gemessen in Euro, von landwirtschaftlichen Feldern, von Ernährung, in der keiner einkaufen gehen muss, noch irgendjemand ein Müllproblem hat. Und diese Gemeinde kann nun trockenen Fußes in das verheißene Land Und dann, wenn es in das verheißene Land kommt, dann braucht es kein Manna mehr. Denn erstmals konnte er sich von den Früchten des Landes ernähren. Lass uns einmal, und vielleicht sollten das alle, die eine Bibel haben, das 5. Buch Mose aufschlagen. Das war das Kapitel 8. Dort steht etwas höchst Beachtliches über das Manna. 5. Buch Mose, Kapitel 8. Und ich lese uns den Vers 3. Er demütigte dich, also Gott demütigte das Volk. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben. Jetzt kommt eine Erklärung, um dir Kunst zu tun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem dem lebt, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Diese bekannten Worte kennen wir vielleicht eher aus Matthäus 4, aus der Begebenheit, in der Jesus von Satan verführt wird. Aber eigentlich waren es Worte an das Volk Israel. Das Volk sollte lernen, dass es nicht vom Brot alleine lebt, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Jesus schleudert dem Satan diese Worte entgegen, als er 40 Tage in der Wüste hungerte. Satan wollte ihn Manna machen lassen. Aber Jesus wehrte ihn hungrig ab, indem er auf Gottes Verheißungen verwies. Verheißungen sind wertvoller als Brot. Das Wort Gottes sättigt mehr als alles Essbare. Das Manna war etwas, das weder das Volk noch seine Vorfahren kannte. Etwas Unbekanntes, das anzeigt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und seinen Bund aufrechterhält. Genauso wird es, wenn ihr das Kapitel 8 im 5. Buch Mose aufgeschlagen habt, in Vers 18 dann auch beurteilt. Als etwas, das dazu führt, dass Gott seinen Bund aufrechterhält. Und wenn wir vielleicht von dem Alten Testament unseren Blick noch einmal in das Neue Testament wenden und schauen, wie dort das Manna gesehen oder eingeordnet wird, dann finden wir im Hebräerbrief in Kapitel 9 eine Aufzählung einer Reihe von Gegenständen, die symbolhaft für das Alte stehen. Und dazu zählen einmal der Räucheraltar. Wer will, kann das gerne in Hebräer 9, Vers 4 nachschlagen oder aufschreiben zum Nachlesen. Als Symbol für das Alte haben wir einmal den Räucheraltar, der beispielhaft dasteht für Opfer und für Tod als Versöhnung mit Gott. Hier haben wir die Bundeslade, die symbolhaft steht für das Gesetz zur Erkenntnis der Sünde des Menschen und der Heiligkeit Gottes. Dann wird erwähnt die Rute Aarons, was uns vielleicht überraschen mag. 4. Mose 17 lesen wir die Begebenheit von der Rute Korachs. Und die Rute Aarons steht für Widerstand, für menschlichen Widerstand gegen die Ordnung Gottes und für Gottes Gnade. Und dann wird auch da das Manna erwähnt. Das Manna steht hier symbolhaft für das Brot, das den Leib erhält, aber nicht ewiges Leben bewirkt. Das den Menschen erhält, aber nicht auf ewig. Und in Hebräer 9, da wird neben dem, was dem Alten zugeordnet wird, auch das Neue dargestellt. Und das ist Christus selbst. Christus wird als das Neue oder das Bessere dargestellt und nimmt das Alte hinweg. So ist Räucheraltar, Bundeslade, die Rute Aarons und auch das Manna weggenommen und ersetzt durch Christus. Und wir können daraus schließen, dass die Früchte in Kanaan ein Bild auf Christus sind. Das Manna, das steht für die diesseitige Rettung, für die Erhaltung in unserem Leben. Wunderbar, von Gott gegeben, als Gnade im Hunger, lebensrettend, aber eben diesseitig. Jesus Christus selbst steht für das wahre Brot, das ewig satt macht. Das sind die wahren Früchte des gelobten Landes. Das ist die ewige, also die jenseitige Rettung. Die Rettung mit dem Blick in den Himmel. Der eigentliche Ersatz für das Manna ist Jesus, der Christus. Und in der Versuchung in Matthäus 4, da hat er es selbst genau dargelegt. Der Mensch lebt nicht vom Brot, was wie Manna symbolisiert ist, sondern vom Wort Gottes. Aus ihm geht mehr Segen hervor, als aus dem einmaligen Gefühl, satt zu sein. Das sind die wahren Früchte Kanaans. Essen und ernährt werden von dem Wort Gottes. Amen.